Aber nicht tippen, du musst jetzt hier Musik machen. Läuft schon. Oh, ein Loch fehlt. Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe?
62.
Richtig, so ist es.
Was war denn das für ein Geräusch eben?
Das ist das Geräusch.
Wenn ein Live-Update von unserem Live-Blog kommt.
Genau, wir sind heute nämlich mehrfach live sozusagen.
Oh, The Pet ist auch da. The Pet ist da, Stefan ist schon da. Aber jetzt wollen wir nicht weiter unhöflich sein, sondern erstmal unseren lieben Gast im Küchenstudio begrüßen.
Genau. Guten Abend, Marco.
Hallo zusammen.
Marco ist nicht nur unser Studiogast, sondern auch schon langjähriger Blogger, noch langjähriger Fotograf und
Schreiberling auch nicht zu vergessen.
Schreiberling und also auch ein Multitalent aus dieser zauberhaften Landeshauptstadt.
So ist es.
Das ist eine Begrüßung.
Vielen Dank, Jungs. Vielen Dank.
Und die Älteren unter den Hörern werden sich erinnern, dass Marco auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast war. Genau. Und wir dachten jetzt, wo irgendwie 60 Folgen vergangen sind seitdem, machen wir das Ganze nochmal. Denn wir werden heute einen 100% serviceorientierten Podcast liefern.
So ist es. Schwerpunkt in der A-Nummer.
Ich sehe meinen Nachtschlaf schwingen.
Ist heute mal das Thema Fotografie. Und zwar fotografieren beim Cachen, beim durch den Wald laufen und überhaupt fotografieren.
Ja. Für Cacher, von Cachern und über Cacher. Und von davon hatten wir schon.
Genau, und mit Cacherinnen.
Genau. Und nachher suchen wir auch noch das schönste Nacktfoto einer Cacherin.
Genau.
Mit Cacher.
Mit Cacher. Mhm. Das ist überhaupt mal eine Idee.
Ja.
Dazu kommen wir gleich noch.
Obwohl, das hat Alex Schweigert, glaube ich, besetzt, die Sache mit nackten Frauen und Caches.
Ja, das stimmt.
Nach 5 Minuten erkennen sie auf dem Bild einen Cache.
Ja. Das ist wohl wahr.
Das erklären wir dir nachher.
Doch, ihr habt so viel getan in der Zwischenzeit. Ich war ja ein Jahr noch nicht da.
Genau. Ist das schon wieder ein Jahr her? Kinder, wie die Zeit vergeht. Mhm. Ist auch schon wieder bald Weihnachten, ne?
Ja.
Wann ist Kriege ich eigentlich eine verlängerte Premium-Mitgliedschaft zu Weihnachten?
Nee.
Oh, dann muss ich das ja selber machen.
Dies Jahr nicht. Oh. Dies Jahr wird gespart. Das ist hier, ne?
Haben wir stimmt, ist vorbei mit Konjunktur.
Genau.
Ne? Das Hoch ist vorbei. Also.
Wir sind im Abschwung.
Ja.
Hat Angie auch gesagt.
Aber Sprit ist billig.
Genau.
Dafür ist Strom teuer. Braucht man kein Elektroauto. Auch gut.
Das stimmt. Stromteuer, ne? Da sage ich nur, gute Batterien, die lange halten, hohe Kapazität haben.
Ja, kann man sich schon mal vor den Kühlschrank legen.
Genau, ist natürlich auch bei...
Und immer schön auf Arbeit laden. Nicht zu Hause.
Genau. Übrigens, kann ich mal meinen Laptop hier aufladen?
Ja, bitte. Bitte, du, wenn du ein Kabel mit hast.
Bei dir ist der Strom so billig. Ja, fotografieren am Cache. Wir gehören ja auch zu der Spezies, die dann hin und wieder doch mal sehr ausgiebig fotografiert, ne?
Du jedenfalls.
Ja, okay. Also von diesem besagten Event, über das wir ja nicht mehr reden, gibt es ja auch so einen Haufen Fotos, wobei wir da ja so mehr das Problem hatten, beziehungsweise ich das Problem hatte, mit einer Riesenkamera zu hantieren. Mhm. EOS 5D?
5D. 5D,
ja. Ja, das beeindruckt aber eigentlich nicht die Kamera.
Mit Vertikalgriff, mit 70-200, weiß ich gar nicht, dieses Lichtstärke.
70-200 ist Standard zum Set.
Mhm.
70-200,
das große
übertreibt.
Ja, ja, doch. Nein, aber übertreibt nicht. Aber zeigt dir gerade die Länge meines Tisches ungefähr. So, und so ungefähr. Das trifft's.
Mhm. So ungefähr. Und das ging nachher schon so ein bisschen so, ne, dass man sich dann doch gerne mal aufstützt.
Also, ja, nee, das ist auch eine ganz schlechte Wahl.
Ja.
Das ist eine gute Kamera, das kann man sagen, aber zum Cachen echt eine schlechte Wahl. Mhm.
Das ist wohl wahr. Ich würde...
Man braucht einen Träger einfach.
Du hast doch eine gute Tasche, ne?
Ich habe einen großen Rucksack, ja. Ja. Ich habe einen großen Rucksack.
Ja, zum Cachen denkbar ungeeignet. Da sind ja eher so Kompaktkameras die erste Wahl, oder?
Würde ich sagen, ja. Doch, also was Kleines, was man in die Hand nehmen kann. Es darf nicht zu klein sein. Zu klein ist auch gefährlich, weil dann rutscht es manchmal aus der Tasche und ist dann weg. Also ich habe der klassische Fall, die Kamera, die in die Hemdtasche passt und beim Bücken in den Teich fällt,
ja.
Das passiert bei zu kleinen Kameras, bei Kompaktkameras, die ein bisschen größer sind, die sind ideal. Das ist dann so, dass man eine Handvoll hat und mit der anderen Hand die Dosen fischen kann. Das ist optimal.
Nun gab es ja immer in der Vergangenheit auch mehr, also Kameras wurden ja immer kleiner. Und ich kann mich erinnern an diese Casio Exilim, glaube ich, heißen die, die in eine Zigarettenschachtel passen. Mhm. Ist ja ganz nett, also ein schöner Frauenfotoapparat. Das Problem ist, dass die Knöpfe natürlich auch sehr klein sind. Das heißt, es lässt sich kaum noch bedienen als Erwachsener. Eigentlich ist es eine Kamera für Kinder. Ne? Weil,
also, wobei, es gibt für Gitarrenspieler, ne? Gibt es so Aufsätze zum Picking. Ne? Die steckt man so auf die Finger und dann klingt dieser Seiteneinschlag ein bisschen härter. Und die laufen vorne spitz zu. Damit kann man diese Knöpfe hervorragend bedienen.
Das war ungemütlich beim Fotografieren.
Ja, vor allem, wenn man danach dann seinem Kind mal irgendwie so über die Wange streichen will. Weißt du, es hat einfach so blutige Striemen. Das ist ganz doof.
Ja. Ja, bei den Kameras. Also ich habe ja vor 3 Jahren mir das erste Mal so eine Digitalkamera gekauft. Und seitdem lese ich ja nur noch überall Megapixel. Megapixel, Megapixel, Megapixel. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 2 Stellen vorm Komma angekommen, auch bei den Kompaktkameras.
Auch bei den Kompakten, ja.
Ist ja, habe ich mal gelesen, irgendwo gar nicht entscheidend, weil ja...
Nee, ist nicht das entscheidende Kriterium mehr beim Kamerakauf. Früher war das so, als man bei 1 Megapixel anfing für Kameras und wirklich noch ganz kleine Bilder gemacht hat. Heute ist man so weit, dass die Kameras mindestens 10 Megapixel haben müssen, um verkaufbar zu sein. Mhm. Es ist aber schon kein Kriterium mehr, um vernünftige Bilder zu machen, weil 10 Megapixel in jedem Fall ausreichen, um Postkarten oder ein Format größer, vielleicht 2 Formate größer spielen, zu reproduzieren. Und alles, was dann 20 Megabyte hat, ist dann auch... ungeeignet. Also da entstehen große Datenmengen und die Bilder werden dadurch nicht besser.
Mhm. Gibt es nicht sogar die Megapixel-Lüge? Es gibt da eine Internetseite, die sich komplett mit der Megapixel-Lüge beschäftigt. Ja. Und diese Seite stellt sogar die These auf, dass alles ab 6 Megapixel die Sache schlechter macht.
Ja, das stimmt. Weil mit den Megapixeln sind nicht unbedingt die Sensoren mitgewachsen. Mhm. Also man holt aus den kleinen Sensoren immer mehr raus. Und rechnerisch, man positioniert die Bildaufnahmeelemente immer enger, macht die Dateien immer größer, aber besser wäre es, man würde in die Kameras größere Sensoren einbauen, um dynamischere Bilder einfach zu erzeugen.
Würde das bedeuten, dass die Kameras auch wieder größer werden, die Kompaktkameras?
Oder? Nicht unbedingt, nicht zwingend. Es gibt ja heute, also die 5D, haben wir ja vorhin angesprochen, die hat mittlerweile das klassische Kleinbildformat auch in Sensorgröße. Mhm. Und wenn man das für die Kompakten irgendwann erreichen kann, dann sind wir bei einem Level, das ganz gemütlich ist und dann spielt auch die Megapixelgröße keine Rolle mehr. Wenn wir solche Sensoren in kleine Kameras unterbringen, dann haben wir viel gewonnen und dann ist es egal, ob das dann 10 Megapixel oder 20 Megapixel sind. Ja. Dann lassen sich auf jeden Fall gute Bilder damit machen.
Ja. Dann gibt es ja bei den Kameras immer so viele bekannte Namen bei den Herstellern. Und so als Laie oder jemand, der sich damit normal beschäftigt, weil er sich eine Kamera kaufen will, überlegt man immer, ist Nikon jetzt besser, ist Canon besser? Und dann gibt es noch so ein paar Leute oder ein paar Firmen, wo man sagt, naja, sind nicht primär unbedingt Kamerahersteller, sondern die kommen irgendwo anders her, also Panasonic oder hast du nicht gesehen? Und dann gibt es so Namen, die so eigentlich High-End-Fotografie bedeuten, also Leica beispielsweise. Ne? Mhm. Ist es tatsächlich noch so, dass man sagen kann, also Kameras von Canon sind immer die besten oder was sagt der Profi?
Nein, kann man so nicht sagen. Diese Kompaktkamera-Klasse, die sind von den namhaften Herstellern, da kann man wahrscheinlich alle mit einbeziehen, durchweg gut. Mhm. Mit denen kann man fotografieren, Bilder machen und die sind verglichen mit den Zeiten vor 10 Jahren, als man noch einen Film fotografiert hat, produzieren sie bessere Bilder. Das kann man so sagen, weil sie mittlerweile so optimiert arbeiten, dass sie die Standardsituation gut beherrschen. Mhm. Man dynamische, scharfe, farbige Bilder mit ihnen machen kann.
Ja.
Nee, das kann man ruhig sagen.
Okay. Und da sind ja, glaube ich, die Lager auch sehr gespalten. Ne? Also wer einmal Canon ist, der ist immer Canon, der findet Nikon total doof. Und umgekehrt glaube ich genauso, ne?
Das geht dann wieder zu den Produkten zurück. Das stammt noch aus einer Zeit, als man Kameras noch für 10 Jahre gekauft hat oder für ein Leben. Mhm. Ne? Früher vor 15 Jahren oder so ist man zum Fachhändler gegangen, hatte man schon sein Modell im Kopf, das war entweder Nikon oder Canon. Mhm. Und dann hat man sich von dem Fachhändler das aktuelle Modell erklären und zeigen lassen, die Wechseloptiken dazu und so weiter. Und dann hat man sich dafür entschieden und wusste, diese Entscheidung ist 10, 15 Jahre gültig, damit lebt man ganz lange. Mhm. Ne? Und dementsprechend haben sich dann auch so dann war man eben ein Nikon. Mhm. Einer, der Nikon ja. trägt. Ja. Oder einer, der Canon trägt.
Ich bin Canon.
So ist das, so kann man das heute nicht mehr sehen. Also von allen Herstellern, die Kameras sind brauchbar. Das sind Geräte, mit denen man durchaus fotografieren und auch arbeiten kann.
Was ist mit den Sachen, die ich im Discounter kaufen kann? Ist das generell erstmal argwöhnisch zu betrachten oder sind da Sachen mal, wo du sagst, Preis-Leistung ist schon okay, das ist kein Topmodell, aber sag ich mal, für das Geld kriegt man anständig eine Leistung?
Also schwer zu sagen, auch die Discounter haben ja manchmal Modelle, die sie dann günstig einkaufen können und die dann halt in anderen Märkten, in Fachmärkten halt mehr kosten und der Discounter hat die Gelegenheit genutzt und Modelle, die vielleicht gerade auslaufen, also Posten zu übernehmen. Nee, da kann man sich ganz frei, das ist unabhängig vom Händler. Mhm. Was man vielleicht machen sollte, wenn man eine Kamera sucht, dass man Testberichte liest. Mhm. Man braucht heute nicht mehr zum Fachhändler zu gehen, weil die haben nicht mehr die Zeit, um die Modelle nachzuarbeiten. Mhm. Also die haben nicht mehr... Ich weiß nicht, ob die im Einzelnen auch noch die technischen Materialien dazu bekommen. Auf keinen Fall können sie die alle im Kopf haben, weil eben innerhalb von 3 Monaten gibt es ein neues Modell, das kann keiner mehr beherrschen. Und die Unterschiede sind zu fein. Es gibt aber Fachmagazine, die sowas durchaus publizieren und auch richtig testen. Die haben dann Labors und unterziehen diesen Kameras umfangreichen Tests. Da wird dann Auflösung, Rauschverhalten bei unterschiedlichen ISO-Zahlen und so weiter auf Herz und Nieren. Das Objektiv, die Vignettierung beim Objektiv, bei unterschiedlichen...
Die Blende. Was? Moment, entschuldige, ich muss mal kurz... die was?
Vignettierung, das ist ein physikalischer Objektivfehler, der auftritt, wenn die Blende zu weit offen ist. Das äußert sich darin, dass wir innerhalb des Bildes einen Lichtabfall vom Rand zur Mitte haben.
Ah.
Und je schlechter das Objektiv ist... Das 70-200 ist bei offener Blende übrigens auch so ein Kandidat, dann fällt das entsprechend auf. Also ist richtig zu sehen. Mhm. Du siehst es am Rand. Am Rand ist es dunkel, in der Mitte ist es hell, obwohl es gar nicht so war.
Das also ist meine Erfahrung mit Discounter-Kameras ist übrigens, dass die Nachteile meistens irgendwo in einem ganz blöden Detail liegen, was man erst ganz spät merkt. Mhm. Akkulaufzeit ist so ein typischer Fall. Ist wichtig. Auslösezeit. Ja. Ne, ich drücke drauf und 4 Minuten später hat er dann auch das Bild gemacht.
Das ist vorbei. Es gibt ja halt Kameras, wenn du die anschaltest, dann fährt erstmal vorne das Objektiv raus. Ne? Ja, dann macht der vorne dieses Ding auf, dann geht hinten das Display und dann kannst du fotografieren. Ne, also für diese typische Schnappschusskamera erwarte ich eigentlich, ich drücke auf den Knopf und er löst sofort aus.
Egal, ich wollte das jetzt auch nur als Beispiel bringen sozusagen. Also weil so habe ich gemerkt, also Freunde von mir haben sich öfter mal im Discounter und da habe ich dann gemerkt, selbst wenn HP drauf stand oder so, der Discounter hatte dann die Kamera gekauft, die irgendwo einen Nachteil hat, der machte, dass sie sich nicht gut verkauft hat im normalen Handel.
Ja, das kann sein.
Und zwar einen Nachteil, der jetzt... Nö, der für manche total irrelevant ist.
Aber jetzt der Discounter keine Schuld.
Sondern nein, überhaupt nicht.
Die Kamera ist einfach hängen geblieben.
Genau, wir müssen uns informieren. Das ist ja unser Job als Kunde.
Aber kommen wir mal zu geocachenden Fotografen oder fotografierenden Geocachern, wie auch immer man das gerne drehen. Fotografierende Geocacher ist wahrscheinlich. Wenn ich da eine Kamera suche, was sind dann so für mich wichtige Sachen? Also brauche ich oder andersrum, gucke ich danach, was das Ding für ein Objektiv hat? Oder muss ich davon ausgehen, je flexibler eine Kamera ist, desto schwächer ist sie in Details? Ja, also sind Multifunktionstalente, also eine Kamera, die ein Objektiv, also hier in so einem Testbericht, Computerbild, den verlinken wir nachher auch nochmal aus dem Beitrag, ist eine Kamera mit einer Brennweite von 27 bis 403 mm, 14,9-facher Zoomfaktor. Klingt ja erstmal gut, was die alles kann. Aber ist das jetzt ein Multifunktionstalent, was sehr viel kann? Oder ist das eine Kamera, die, sag ich mal, dann woanders Schwachstellen hat? Ist so ein großer Zoombereich dann überhaupt
also, gut? Also großer Zoom, ich finde immer ganz gut, wenn man dichter rangeht. Also viel Zoom. Ja. Bei Zoom, da gibt es dann oft das Problem, dass die Brennweite dann so lang ist, dass man die Kamera bei langen Verschlusszeiten nicht mehr ruhig halten kann. Das verwackelt dann ganz schnell. Auch wenn dann Bildstabilisatoren dabei sind, es entstehen dann einfach keine schönen Bilder mehr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also,
ich kenne so einen goldenen Spruch, den man mir immer gesagt hat, damals, als ich im Lokaljournalismus fotografiert habe, auch, du kannst ruhig vom Mikrofon hier anzünden, das ist hier...
Das wird ein hart, das kriege ich nicht rausgeschnitten.
Das ist nicht schlimm. Da hat man zu mir gesagt, war das Bild schlecht, warst du zu weit weg?
Mhm.
Ja, das war halt immer so die goldene Regel eigentlich
dann ranzugehen. Und unser Freund Yati hat ja auch eine wunderbare Geschichte dazu, die davon handelt, dass eine Veranstaltung ist, ne, großer Saal, voller Menschen, dann kommt die Öffentlichkeitsarbeiterin rein, stellt sich vor den Saal mit ihrer kleinen Kompaktkamera, macht ein Foto, guckt drauf und sieht, scheiße, sieht irgendwie nicht aus, der kleine Blitz hat irgendwie nicht gereicht, die 40 Meter Halle zu beleuchten. Dann geht sie 3 Schritte nach links, macht das gleiche Foto nochmal, um dann festzustellen, oh, das gleiche Ergebnis.
Nee, zu der Geocacher-Kamera vielleicht nochmal. Wenn so im Hardcore-Einsatz, würde ich sagen, sollten sie ein robustes Gehäuse haben. Also das vielleicht auch noch zum Kamerakauf. Also einmal die Testberichte lesen, finde ich ganz wichtig. Da gibt es Publikationen, darf ich ein paar sagen?
Ja, klar.
Also Color Photo macht das ganz intensiv. Mhm. Das ist ansonsten eigentlich ein langweiliges Magazin, aber bei diesen Testberichten sind die richtig fit.
Ja.
Und Stiftung Warentest macht das auch als Online-Content, da dann aber zum Bezahlen. Mhm. Und Color Photo lässt sich die Sachen online, glaube ich, mittlerweile auch bezahlen. Und digitalkamera.de, auch online, da kann man die Testberichte auch kaufen für die entsprechende Kamera. Wenn ich jetzt eine Kamera kaufen will als Geocacher, würde ich in den nächsten Fachhandel gehen? Mhm. Fachhandel heißt dann wahrscheinlich...
Das heißt nicht Mediamarkt.
Pro-Markt.
Ja, okay.
Fällt dann noch in einen. Saturn.
Ein von denen.
Da geht man hin und nimmt so ein Ding mal in die Hand. Mhm. Und guckt, sind die Knöpfe wirklich auch so groß, dass ich den Auslöser dann bei Extremsituationen finde? Und haben die, also liegen sie gut in der Hand? Mhm. Wäre für mich immer ein Kriterium, da man mit allen diesen Dingern Bilder machen kann, sowieso. Also nehme ich sie mal in die Hand. Guck mal, liegt das Teil so, dass sie mir nicht gleich wegfällt oder dass sie nicht zu schwer ist? Mhm. Auch mit Akku. Muss man berücksichtigen, wenn man hingeht und die Kamera nimmt, dann ist da meistens kein Akku drin. Das heißt, um diese Gramm wird die Kamera dann auch nochmal schwerer.
Mhm. Mhm. Wenn man jetzt sich für eine Kamera entschieden hat, um mal den Bogen zu kriegen zu den Themen, die da noch dranhängen, ist ja dann das Fotografieren angesagt. Was für ein Bogen, geil, ne? Beim Fotografieren selber ist es ja, da kannst du ja viel mehr aus der Erfahrung berichten, sag ich mal, dieses klassische Foto, ich stehe vor irgendwas und drück dann ab und hinterher gucke ich mir das Bild an und sage eigentlich, ja, so eins von vielen. Was macht ein gutes Foto denn aus? Worauf kommt es denn an?
Also die Verteilung von Licht und Schatten sollte schon stimmen. Mhm. Ja, manchmal sind Bilder einfach zu hell, weil zu viel Himmel drauf ist oder zu dunkel, dann ist immer ein Baum davor oder irgendwas. Also wenn man Dynamikumfang hat im Bild, also helle Teile, dunkle Teile und wenn die sich abwechseln, das ist ein schönes Bild. Mhm. Wenn ich, das kann ein schönes Bild sein. Wenn ich dann noch dazu das Bild gut aufteile, es gibt so diese Regel vom goldenen Schnitt, also dass das Wichtige im Bild tatsächlich in dieser Zweidrittelaufteilung liegt. In dieser ungefähren ist nicht zwei Drittel, aber in dieser ungefähren Zweidrittelaufteilung. Und dann ist natürlich auch schön, wenn es eine aufregende Perspektive hat. Mhm. Also wenn ich mal die Kamera, also nicht aus dem unmittelbaren Standpunkt, also ich gehe auf etwas zu und halte die Kamera in der Waagerechten, sondern ich knie mich hin oder ich gucke, dass ich irgendwo raufgehen kann und vielleicht den finalen Moment von oben, vom Baum oder von irgendwo aufnehmen kann und ich sehe dann viele Leute, die auf das gleiche Element zugreifen, beispielsweise.
Ja. Ja.
Darf ich noch laienhaft was dazu fügen? Hintergrund, Vordergrund.
Hintergrund, Vordergrund?
Scharf, unscharf. Zum Beispiel.
Ja, wenn man...
Finde ich immer sehr reizvoll. Also, oder ist ja auch so ein Ding, was auch im Lokaljournalismus jedenfalls immer eine Rolle gespielt hat, dass man, wenn es geht, eben das Wichtige im Vordergrund hat. Groß, ne, man ist dicht dran, aber im Hintergrund ist noch was. Dass der Betrachter noch mal zu gucken hat.
Und dass man dann mit der Schärfe arbeitet. Also dass man
das sagt, wäre dann Optimum, wenn du es auch noch hinkriegst. Aber überhaupt schon, dass es einen Hintergrund gibt, der in dem irgendwas ist, irgendwas Bemerkenswertes vielleicht.
Also was ich auch immer wieder feststelle, wozu man sich natürlich auch immer zwingen muss, ist tatsächlich ranzugehen an irgendwelche Objekte. Ne? Und dann, was bei Lost Places zum Beispiel immer ganz interessant ist, sind so halt die Details dann. Ne? Also Beelitz-Hallstatt, immer wieder gern angeführtes Beispiel, sind halt diese vielen Details, also auch mal so, was weiß ich, kaputte Fensterscheiben irgendwo, ne? Also um halt auch die richtige Atmosphäre dann dort einzufangen. Also was macht für mich ein Lost Place aus? Dass wahrscheinlich schon ein bisschen was kaputt ist, dass es nicht mehr ganz so neu ist. Das ist auch immer vom Thema abhängig. Bei Menschen ist es wiederum so, da stehe ich überhaupt nicht so auf gestellte Fotos. Also ich mag dann lieber so diese Fotos aus der Bewegung heraus, in der Aktion, ne? Also das, glaube ich, kommt auch immer sehr aufs Thema drauf an. Lost Place kann man inszenieren. Mit Menschen das zu tun, finde ich dann immer schon langweilig, muss ich sagen. Also das ist so meine persönliche Meinung dann.
Auch wobei aber beim Cachen doch so dieser, also finde ich so diesen Moment, wo der Cache gefunden ist und du hast dann irgendwie Familie rundherum stehen oder Freunde rumstehen oder dann zeigt man das Ding auch mal. Ja. Das, also so, ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert. Also ich kann mittlerweile mit gestellten Fotos ganz gut leben. Ja. Manche Leute sehen auch einfach gestellt besser aus.
Ja, das stimmt, ja.
Also du hast von mir solche Dumpfbacken-Fotos veröffentlicht, dass ich sage, Mensch, hätte mich lieber vorher in Szene gesetzt.
Ja. Vor allen Dingen in den Momenten nicht geizen. Also ruhig drauf los fotografieren, man kann im Nachhinein sortieren, es wird kein Film verbraucht.
Frisst ja
man
kann gut.
Ja. Was gibt es denn so für goldene Regeln, was Licht betrifft? Also der Klassiker ist ja, dass man... Klar, mit diesen Kompakten, die immer alles können, also ne, die können den Raum ausmessen, die klappen den Blitz gleich hoch im Automatikprogramm, hast du nicht gesehen. Was gibt es denn da so für goldene Regeln oder für Tipps, wo man auch als Laie irgendwie gut mit um kann?
Also ein Tipp ist vielleicht zu versuchen, ohne Blitz zu fotografieren, weil die Kompaktkameras, über die wir reden, eigentlich Blitze haben, die nur 2 bis 3 Meter reichen. Und das vergisst man sehr schnell, wenn man draußen ist und ein Foto macht.
2 bis 3 Meter, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, also wo sie effektiv hält, wenn man draußen ist und der Hintergrund geht einfach weg, dann bleibt es auch dunkel. Auch wenn man dann blitzt, das ist nicht schön.
Gegenlicht?
Ja, muss man...
Können die kleinen Kameras das mit Gegenlicht umgehen?
Ja, nur ist der Umfang, den die kleinen Kameras abbilden, nicht besonders groß im Vergleich zum Film jetzt oder im Vergleich zu Kameras mit größeren Sensoren. Und da muss man damit rechnen, dass das Gegenlicht einfach weiß bleibt. Mhm. Ne? Sie können natürlich, man kann mit Gegenlicht fotografieren, also Dinge, die im Vordergrund sind, gegen das Licht. Man muss dann allerdings beim Messen darauf achten, dass man den Gegenstand, den man tatsächlich optimal beleuchtet haben will, dann auch anmisst und alles, was dann tatsächlich Gegenlicht ist, das wird dann in den meisten Fällen weiß. Mhm. Außer man kriegt das so fein abgestimmt, dass man vielleicht einen blauen Himmel doch noch ahnt.
Ja. Gibt es irgendwie so, was du jetzt vielleicht auf die Schnelle weißt, so sag ich mal kurze, kompakte Anleitungen, wie man, sag ich mal, so ein Szenario zum Beispiel ausmessen kann? Also, weißt du, was ich meine?
Die hellen Teile ausmessen und die
also
die
dunklen Teile, dass man so ein Bild vernünftig ausmisst, weil das ist ja auch. Ja, also bei mir war es halt Try and Error, also fotografiert und dann halt angefangen an der Kamera rumzuspielen, wobei ich nicht weiß, wann die Kompakten da an ihre Grenzen stoßen und.
Man hat ja bei den Digitalkameras heute einen Monitor, auf den man schauen kann. Und der ist, wenn er dann gut funktioniert, zeigt er einem ja schon, wo sind die hellen Flächen, wo sind die dunklen Flächen. Und ich muss als Fotograf dann entscheiden, was will ich optimal belichtet haben und wo sind die Grenzen zu dem, was dann eben schwarz bleibt oder hell wird. Und dann hat jede Kamera, auch die kleinen, haben eine Messfeldtaste, sodass man sich diesen Bereich merken kann, indem man den Auslöser tippt, das ist in den meisten Fällen, und dazu die Messfeldtaste, die Merktaste, und dann die Perspektive verschieben kann. Und vielleicht den aus dem Mittelpunkt geht mit dem entscheidenden Motiv.
Das ist dieser Klassiker, wenn man den Fotografen zuguckt und die halten ihre Kamera erst ganz nach links so und dann plötzlich nach rechts und machen das Foto.
Ja.
Dann haben die erst da gemessen und dann...
Okay. Oh, lernt er mal was dazu. Jetzt haben wir das Bild im Kasten und es ist ein tolles Bild geworden. Irgendwo am Cache, irgendwo am Final oder irgendwo zwischendurch. Jetzt kommt das irgendwie auf meine Festplatte und ich habe das Bild da. Und jetzt stelle ich fest, ist ja so ganz schön, aber vielleicht kann ich noch was rausholen. Wie werden Bilder oder in welchem Umfang werden Bilder heutzutage nachbearbeitet? Also ist das Nachbearbeiten eigentlich mittlerweile die Leistung des Fotografen?
Bei Fotografen ist es so, ganz eindeutig. Ja, ja. Fotografen arbeiten heute in erster Linie im RAW-Format. Mhm. Das heißt, sie haben unmittelbar die Daten, die aus dem Sensor kommen.
Unkomprimiert.
Unkomprimiert und wandeln die dann um in bearbeitbare Dateien oder bearbeiten das RAW-Format und exportieren das RAW-Format dann in transportable Dateiformate, also in JPEGs oder in TIFFs oder auch PSDs sind wahrscheinlich möglich.
Nun bieten so eine Programme wie Photoshop beispielsweise, was ja eigentlich State of the Art, glaube ich mal, ist in dieser Thematik, Unmengen an Knöpfen, schlimmer als GSAK und Möglichkeiten, ein Bild zu manipulieren ja letztlich. Was sind so die Sachen, wo man einem Heimanwender wie mir jetzt sagen könnte, pass auf, dies und jenes kannst du mit jedem Bild machen und da holst du immer was raus. Damit verbesserst du ein Bild, wie auch immer. Gibt es da irgendwie so?
Also der Klassiker ist wahrscheinlich Steuerung L. Für die Tonwertkorrektur.
Ja.
Da sieht man dann so eine Kurve und die zeigt einem an, wo die hellen Bereiche sind und wo die dunklen Bereiche sind und dann sieht man schon, was man falsch gemacht hat und dann zieht man die Kurve ein bisschen zusammen.
Genau.
Schwieriger ist es, wenn man tatsächlich total überbelichtete Bilder hat, dann ist da auch nicht mehr so viel rauszuholen. Bei total unterbelichteten Bildern auch nicht, aber Überbelichtung ist bei Digitalkameras tatsächlich ein Problem. Wenn man da gepennt hat, ist es zu spät.
Ja. Ja.
Deswegen auch in unterschiedlichen Situationen gleich mehrere Bilder machen.
Mhm. Und dann das Beste nachher rausholen.
Mit unterschiedlichen Belichtungszeiten. Ja.
Auch da gibt es eine Automatikfunktion bei vielen Kameras mittlerweile, ne? Dass man sagen kann, mach mir eine Serie von 5 Bildern. Belichtungsserie heißt es, glaube ich, sogar. Ne? Und dann, ändert er automatisch mit jedem Bild.
Ja, das gibt es.
Wird nicht auch aus dieser Serie dieses lustiges 3D-Fotozeug gemacht hier?
HDR.
Ja, danke.
Ja.
Da darf sich aber nichts bewegen dann.
Genau. Ja. Kann schon, aber nicht viel. Manchmal gibt es ja nette Effekte, wenn sich so Blätter bewegt haben.
Das Problem bei diesen Belichtungsreihen ist immer so ein bisschen, dass man sie nachher auch wieder abschalten muss. Also, dass man die Taste findet, wo man sie wieder deaktiviert.
Und das ist manchmal tief im Menü versteckt, habe ich festgestellt.
Ja.
Dann hast du nur ein Bild gemacht und willst das nächste machen und guckst dann auf so, was ist das denn, so dunkel?
Vielleicht bei dunklen Bildern, apropos dunkle Bilder, wenn man an seiner Kamera eine Taste hat, die automatisch auf Schwarz-Weiß umschaltet, ist das vielleicht mal eine ganz nette Sache, um unangenehme Farbeffekte zu vermeiden. Gerade wenn nicht viel Licht da ist und eigentlich das Bild farbig nicht sehr gibt, sondern nur von der Lichtstimmung, dann einfach mal die Kamera auf Schwarz-Weiß schalten und schauen.
Das ist nochmal eine gute Frage. Wenn ich letztlich ein Schwarz-Weiß-Foto haben will, nehme ich es schon Schwarz-Weiß auf? Oder mache ich das in Farbe und mache das hinterher in meinem Photoshop, ne? Dass ich auf Graustufen umstelle?
Das ist der gleiche Effekt. Die Kamera macht nichts anderes.
Okay.
Ne? Nur man sieht es dann schon am Monitor, wo das Bild eher was taugt.
Okay, das wollte ich immer mal wissen.
Und man hat dann beim Fotografieren schon ein gutes Gefühl, man hat einfach ein gutes Bild gemacht.
Ja. Ja. Gut, Bild ist jetzt nachbearbeitet und sieht jetzt richtig top aus. Dann haben wir aber nicht nur ein Bild, sondern wir haben von dem Event, auf das wir nicht näher eingehen, etliche Bilder, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie verwaltet man das heutzutage noch sinnvoll? Also ich lade meine Fotos, sage ich mal, eine Auswahl von Fotos auf einen Fotodienst hoch, Flickr. Weil da sind sie dann einfach. Zur Sicherheit habe ich sie immer nochmal auf meinem Rechner und zur Sicherheit nochmal auf der Festplatte.
Das ist zu viel.
Ja, okay, aber ne, weißt ja, wie es ist. Also es sammelt sich auch was
an. Bei Flickr im großen Format?
Ich bin da Premium-Mitglied und ich hau mal rein. Okay. Hau mal richtig rein.
Wie viel kann man da?
Unbegrenzt mittlerweile.
Ja, also ich bekomme von der Lesebühne immer Fotos von unserem Fotografen, die sind irgendwie 3000, schieß mich tot, mal 2000. Ne? Also
printbar,
sehr ordentlich.
Ja, ja, ja.
Und früher habe ich mir auch die Mühe gemacht, sie runterzurechnen, das mache ich jetzt gar nicht mehr, Leitung ist dick genug, Flickr kann das ab, also insofern...
Ja. Ne? Flickr rechnet es mir nachher runter.
Genau, und wenn es jemand drucken will, kann er es doch tun, ist doch genau.
Ich habe es bei mir monatsweise sortiert, also alle Bilder, die ich innerhalb eines Monats habe... gemacht habe, kommen in einen Ordner.
Mhm.
Da gibt es dann nochmal die Unterscheidung familiär und nicht familiär.
Mhm.
Und das war es bei mir schon mit.
Und dann findest du sie auch wieder?
Dann finde ich sie auch wieder.
Okay.
Ja.
Text du deine Fotos?
Nein. Dann müsste ich vorher schon Text vergeben. Dafür bin ich dann zu faul.
Aber also das ist ja trotzdem ein Problem. Also man erinnert sich ja nicht zwingend, wann es war.
Ja, dazu noch vielleicht ein...
Dann hilft ja bei der Suche, nützt ja nichts, wenn man den Bildern nicht gesagt hat, wie sie heißen.
Ja. Die beste Archivierung für mich ist immer noch der Print. Mhm. Also man kann natürlich Dateien aufheben, aber es gibt einem keine Garantie, dass diese Bilder irgendwann noch als Dateien in der Form lesbar sind. Mhm. Also man kauft heute CDs, die versprechen einem von 100 Jahre, mhm, oder DVDs, die 100 Jahre halten sollen, aber keiner sagt einem, dass die tatsächlich in 20 Jahren auch noch in der Form mit irgendeinem Rechner lesbar sind. Deswegen von allen Bildern, die ich mache und die mir gefallen, mache ich einen Print. Okay. Also wenigstens in der Größe 13x18. Mhm. Das ist dann sicherlich eine Reduzierung und wenn mir die Datei verloren geht, ist das auch nicht so schön, aber ich habe dann noch das Bild.
Ja.
Also
ja. Auch nicht schlecht.
Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Nee,
also, mache ich auch nicht. Doch zu Weihnachten, jedes Jahr zu Weihnachten. Auch davon kann Marco ein Lied singen, denn als er noch in einem bekannten Fotoladen dieser Stadt gearbeitet hat, habe ich ihn letzte Weihnachten heimgesucht.
Ja. Also was ich auch ganz interessant finde, ist bei Sams Pro oder Sams Plus, ich weiß nicht genau, wie die Version heißt, gibt es halt die Möglichkeit, auch nach Dubletten zu suchen. Das ist für mich immer eine ganz interessante Geschichte, was ich jetzt auch nutze. Was mich aber nochmal interessiert, was ist zusätzlich zur Kamera eigentlich sowas wie eine Grundausstattung? Also brauche ich ein externes Blitzlicht? Also einige Kompakte haben ja die Möglichkeit, auch über den Schuh noch was raufzustecken. Brauche ich ein Stativ? Eine Tasche brauche ich dafür in der Regel, würde ich mal behaupten. Brauchen wir noch irgendwas?
Also immer eine SD-Karte oder eine Kompaktflash, mhm, als Ersatz. Vielleicht noch einen zweiten geladenen Akku,
mhm,
ne? bevor man losgeht. Ja. Und mit dem externen Blitz, das ist wirklich so eine Sache, ob man das, da gehört viel Übung dazu,
okay,
damit dann vernünftige Bilder zu machen. Denn den muss man dann, wenn man draußen ist, gerade auspacken und draufstecken und dann muss, mhm, die Situation auch stimmen für den Blitz. Man kommt sicherlich weiter damit, wenn man tatsächlich schwach ist eigentlich, als mit dem eingebauten Blitz. Aber es muss dann auch von der Situation her stimmen.
Ja.
Und in den meisten Fällen, denke ich mal, wird es zu umständlich sein.
Mhm.
Das mit dem Stativ ist schon was anderes. Wenn man so gestellte Gruppenfotos macht, geht wahrscheinlich gar nichts dran vorbei.
Mhm.
Wenn man danach irgendwie sich zusammenstellt und ein Bild macht, dann wäre da immer einer außen vor, der die Kamera halten muss. Da ist so ein Stativ nicht schlecht. Und es gibt mittlerweile so kleine, nette Stative, die das ganz gut realisieren. Oder im Zweifel dann, wenn man kein Stativ hat, die Kamera einfach auf die Mauer stellen und,
mhm,
alle stellen sich hin. Tasche würde ich schon empfehlen.
Ein Foto am Final.
Also Tasche ab einer bestimmten Größe aber erst, oder? Also die kleinen, die kannst du ja nur wirklich irgendwie in die Tasche stecken.
Ja.
Also, ne, du hast vorhin diese Hemdtasche erwähnt, ne, wo es rausfällt. Da hat uns ja Ficky neulich die Lösung genannt, nämlich eine Tasche, die sich aufpustet, ne, fällt also in Fluss, Tasche pustet sich auf, Fummel ist wieder oben. Mhm. Ne?
Sehr cool.
Schöne Lösung. Mhm. Oder aber die Kescher-Taschen, die man so bei sich trägt, die haben fast immer irgendwie Reißverschlüsse.
Mhm.
Ja, oder okay, auch Westen, die man irgendwie anzieht, die haben in der Regel irgendwas, wo du zumachen kannst und da fällt auch nichts mehr raus.
Ja, nur vielleicht die Kamera dann nicht zusammen mit dem Schlüsselbund und dem Feuerzeug.
Mhm.
Mhm. Stimmt, guter Tipp. Tabaksbeutel auch immer doof. Wenn die ja, dann krümelig werden, ja, weißt du, dann krümelt ja, es raus und dann hast du die ganzen Krümel in der Kamera und hast ganz komische Fotos
hinterher. Sand, Wasser oder Tabakskrümel. Ganz schlecht.
Ganz schlecht.
Ja, dann haben wir die Bilder-Arie ja fast schon abgeschlossen.
Ich wollte noch kurz, entschuldige, ist mir eben was eingefallen.
Ich habe auch gesagt fast.
Ne? Nee, ist mir eben was, also ich wäre dir nicht so ins Wort gefallen, mhm, meine ich. Ausdrucken, Print ist ja sozusagen schon wieder oldschool. Nicht etwa, weil auf dem Rechner behalten new school ist, sondern weil diverse Tools, unter anderem Flickr auch, mhm, es anbieten, aus den Fotos automatisch Dinge zu machen.
Mhm.
Nämlich Kalender, Tassen, Bücher, alles Mögliche. Und das iPhoto, das auf Mac drauf ist, damit kann man richtig, richtig, richtig schicke Bücher machen. Also ein Exemplar ist dann wirklich nicht billig. Man zahlt da mal locker mal einen Fuffi irgendwie für so ein Buch pro Exemplar.
Mhm.
Aber das ist dann richtig schick. Also du sparst dir sozusagen den Umweg übers Album, übers Einkleben. Es sei denn, das ist für dich eine rituelle Handlung, aber also das würdest du dann klemmen können. Du kriegst eben wirklich nach Hause geliefert ein fertiges Buch. Und da iPhoto ja auch die Fotos verwaltet, ne, ist es natürlich alles ineinandergreifend, dass du es auch so anordnen kannst, dass es fetzt.
Die Fotobücher sind in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gut geworden. Die Schwierigkeit liegt daran, dass man ja dann auch noch Redakteur ist. Ne? Das ist man dann auch noch Redakteur und Setzer.
Ja, Setzer natürlich.
Und gut.
Texter.
Ja. Ja. Ich bin mehr so jemand, der hat so einen Schuhkarton mit Fotos, die ich dann so durchschaue. Und, aber die Fotobücher, das ist eine Alternative zum klassischen Print. Wenn man sich daran gewöhnt hat und vielleicht so Vorlagen hat, die man dann immer wieder nutzt, ne, und die Bilder dann ersetzt, dann kann man sich auch so eine Reihe fürs Regal machen. Klar.
Mhm. Nee, doch, hab ich Exemplare gesehen und die waren wunderschön.
Wirklich. Ist auch noch nicht so alt, dass die so gut geworden sind.
Ja. Ne? Na und wie gesagt, die Integration in bestimmte Tools ist sehr, sehr gut. Also bei iPhoto weiß ich's. Ich meine, Picasa bietet Ähnliches an, also das Google-Tool dazu. Und sicherlich auch noch ganz viele andere Dienste, die ich nur nicht weiß.
Wir werden bei Bildwerk 3 ein bisschen Eigenwerbung machen.
Ja, du selbstverständlich.
Wir werden bei Bildwerk 3 im Dezember das Fotobuch von CW, die Software für das Fotobuch von CW Color testen können. Und ich habe ein Probeexemplar bekommen von CW Color und das sieht richtig schick aus.
Mhm. Und eine weitere Erfahrung ist, aber da habe ich einfach Glück, dass ich Freunde habe, die sowas beruflich machen. Man kann ein Poster in, was ist das hier für eine Größe, sag mal, A1 ist mittlerweile für 20 Euro zu machen.
Ja.
Was ich auch ziemlich beachtlich finde. Ja. Ne? Also so ein A1 ist ja schon gewaltig, das ist eine Wand, da hast du die Wand auch schon voll.
Also die Qualität ist auch
mittlerweile. Beim Tanzpalast.
Wobei man da darauf achten muss, mit welchen technischen Verfahren die gemacht sind. Entweder als Fotoprint oder als Druck, richtig. Und die Drucke sind mittlerweile auch nicht schlecht. Mhm. Also wenn die auf große Plotter plotten mit 8 Farben oder so.
Das also das hier ist geplottet. Das hier hinter uns hängt, das ist ganz ordentlich von den Farben. Kommt nicht mit dem Original mit, selbstverständlich, aber ist ganz in Ordnung. Und da haben manche Druckbutzen schon sehr moderne Drucker, die auf Großfläche.
Ja.
Und sogar, das finde ich auch sehr abgefahren, auf verschiedene Materialien.
Es ist, glaube ich, sogar mittlerweile für Fotografen erschwinglich, solche Drucker zu haben. Also wenn man auch für kleine Formate, weil die auch sehr, sehr gut geworden sind.
Mhm. Also Banner finde ich auch spannend. Ne? Ja. Ich kenne also einen, der hat so einen Drucker, da kannst du eben richtige Banner, die dann 10 Jahre irgendwie hitzebeständig, keine Ahnung was, also bedrucken, direkte Mann, ne, kommen noch Ösen rein und fertig. Das ist schon ziemlich irre. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Foto hat, das eben im Bannerformat am schönsten aussieht, dann kann man sich sehr transparentartig in die Wohnung hängen.
Genau. In die Wohnung hängen wollen wir uns die Fotos, die wir gleich suchen werden, zwar nicht, aber wir suchen die schönsten Fotos. Und zwar eure schönsten Fotos vom Geocachen. Idealerweise spoilerfrei, das ist die Bedingung. Das heißt, wenn ihr Fotos habt, wo Details von Caches drauf sind, verschweigt bitte den Waypoint und den Namen des Caches. Wir suchen die schönsten Geocaching-Fotos. Sowohl Dosen als auch Menschen beim Cachen. Spannende Fotos, schöne Perspektiven. Es gibt auch was zu gewinnen.
Ja, wir haben da nämlich noch was total Schickes auf Halde.
Nämlich?
So eine Reviewer-Coin. Und zwar so eine echte. Also eine, die man nicht irgendwie mal so irgendwo aktivieren kann, sondern wo man tatsächlich nochmal ein Mailchen schreiben muss und sagen muss, hier, du, die habe ich über dunkle Kanäle erstanden und jetzt möchte ich die gerne aktivieren. Auf Reisen wird sowas wohl kaum jemand schicken. Das jedenfalls haben wir auf dem Event, das wir nicht näher erwähnen wollen, geschenkt bekommen.
Von?
Na?
Eon?
Sag's.
Ja.
Und? Eon ist gleich?
Stashlab. Ja, genau, ich kam nicht drauf. Danke.
Ja, das war das hat mich wirklich gerührt. Das war echt eine tolle Situation. Also musst du dir vorstellen, wir sind da ja quasi auf der Sänfte durch das Event getragen worden die ganze Zeit. Und
da wollten wir drüber reden.
Alle waren unfassbar nett zu uns. Und das war eben so eine ganz großartige Geste, dass wir Coins geschenkt bekommen haben, die ganz besonders selten sind und die man nicht mal eben so bekommt.
Und eine man, davon, wie gesagt, auch nicht eben mal so aktivieren kann. Da muss man nämlich einem Reviewer eine Mail schreiben und sagen, hier, pass mal auf, ich habe jetzt die Coin von dem und dem bekommen, die möchte ich gerne aktiviert haben. Und der aktiviert sie dann und dann hat man echt so ein kleines Münzchen mit extremen Seltenheitswert.
Ja, sehr, sehr schön.
Und das soll Motivation sein. Nicht nur das, sondern wir wollen natürlich schöne Fotos sehen. Wir drei machen mal einfach so die Jury.
Ja, das beschließen wir einfach. Wir werden allerdings Marco einfach die Hauptarbeit überbürden.
Ja, auf jeden Fall.
Aufbürden.
Eure überhelfen. Fotos bzw. die Links dazu könnt ihr schicken an fotos@dosenfischer.de.
Ah, Vorsicht. Nicht Links. Lass doch bitte, wir brauchen doch sowieso das Recht der Veröffentlichung.
Sekunde, ich bin noch nicht so weit.
Nicht Links.
Könnt ihr schicken an fotos@dosenfischer.de. lieber wäre uns an dieser Stelle, dass ihr die Fotos der Dosenfischer-Gruppe auf Flickr zusortiert und dort entsprechend mit dem Tag Fotowettbewerb einsortiert. Dann sehen es nämlich alle und wir können auf diese Fotos wiederum verweisen.
Ist das durchdacht?
Was wäre die Alternative?
Nee, ich weiß nicht so genau. Also Tag-Fotowettbewerb, das ist schon mal eine Hürde mehr. Unsere armen Hörer, das müssen die sich alles merken. Flickr, sind sie nicht Mitglied? Müssen sie erst Mitglied werden?
Fotos@dosenfischer.de.
Ja, fotos@dosenfischer.de. Bis wie viel MB nehmen wir?
Wir nehmen erstmal. Deswegen sage ich ja auch Links auf die Fotos, weil ne, der ein oder andere hat vielleicht sogar eine Galerie und sagt, hier. Es sollte nicht mehr als 10 MB werden. Wir verteilen es ja auch noch. Also es kriegen ja alle drei hier an diesem Tisch und dann.
Ja, aber auf alle Fälle muss da natürlich irgendwie dranhängen, dass wir sie benutzen dürfen, dass wir sie in unserem Blog irgendwie auch mal zeigen dürfen oder so. Also das müsstet ihr uns irgendwie mit Einsendung gestatten. Wir wollen sonst natürlich nichts von euren Rechten.
Genau.
Wenn es Geld gibt für die Fotos, dann kriegt ihr das komplett.
Genau.
Und wir berichten drüber.
Ja, setzen wir einen zeitlichen Rahmen?
Natürlich, wir müssen einen zeitlichen Rahmen setzen. Dann und zwar würde ich die Aktion gern vor Weihnachten über die Bühne bringen, damit sich jemand noch vor Weihnachten über die Coin freuen kann.
Okay, also setzen wir den 23.12.
Und du wirst dann am 24. die Fotos auswerten, genau.
Bis dahin haben wir Fotos ausgewertet.
Den 20. ist vielleicht fair, oder?
Den 19., weil es ein Freitag ist.
Sehr gut.
19.12. Einsendeschluss für eure Fotos. Wir hoffen auf viele Einsendungen und auf spannende Fotos.
Genau. Und wir tun auch gar nicht heimlich, sondern zeigen die gleich.
Ganz genau. Heimlich. Du hast was vor.
Heimlich. Ja, ich habe was ganz heimlich angeleiert.
Ja.
Und zwar an den Großkopferten vorbei. Das ist mir immer sympathisch. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist im kommenden Jahr hier Buga-Zeit. Ne, Großereignis, die ganze Stadt wird umzäunt und es darf keiner mehr rein, außer er hat Buga-Eintritt gezahlt. Die Hotels werden knapp, die Parkplätze auch. Und Kescher, die Schwerin besuchen wollen, sollten das vor der Buga tun. Oder aber sie kommen entspannt mit dem Reisebus mit ihren Großeltern und tapern dann über die Buga hinweg. Jedenfalls kennen wir, Schwerin ist ein Dorf, diejenigen, die das Buch zur Buga machen. Also das kann ich schon mal sagen, wird richtig ein schickes Teil, ne, so mit richtig schicken Fotos. Und zwar, Buga-Bücher haben ja ein Problem, die werden gemacht vor der Buga. Mhm. Sprich, die Fotos, ne, weil die Buga wird immer knapp erst fertig. Ne? Mhm. Sprich, also vor der ist noch nicht, wenn jetzt zum Beispiel das Buch schon anfängt, dann ist da nur Winter drauf. Sehr doof. Was die machen, machen erst eine bestimmte Summe an Exemplaren, die hauen sie raus und dann gehen sie im Mai, glaube ich, nochmal los und machen nochmal eine Nachauflage mit komplett neuen Fotos. Mhm. Das finde ich schick. Nee, das sind also, wie gesagt, sympathische Menschen, die nachdenken bei dem, was sie tun. Und mit denen habe ich jetzt mal drüber geredet, dass es doch eigentlich schön wäre, Koordinaten von der Buga zu haben. Mhm. Und da die Buga uns da bisher komplett abblitzen hat lassen, immer mit dem Verweis auf ihre Zielgruppe, die ja viel zu alt sei für so einen Scheiß und so brauchen sie nicht, haben wir jetzt einfach an der Buga vorbei mit dem Verlag geklüngelt, dass dieses Buch voller Koordinaten sein wird. Also sprich, man kann die Buga, wenn man sowieso drauf geht, wollen ja keinen verführen, aber wenn man sowieso auf den Buga geht, dann kann man sich dieses Buch nehmen, einfach borgen zum Beispiel, muss man es gleich kaufen, ne? kann man dieses Buch nehmen und dann GPS daneben und dann kann man zu bestimmten Orten nicht hier mit Wegweiser und so Tafel gehen, sondern sich per Kompassnadel hinführen lassen. Das finde ich geil.
Und das Schöne ist, dass es zu einem aktuellen Thema passt, nämlich bei Spiegel Online war ein Beitrag darüber, Webroman mit Google Maps. Wo ganz schlaue Leute ein Buch geschrieben haben, was sich komplett in Google Maps bewegt. Ne? Das heißt, an den Orten, die in dem Buch behandelt werden, sind dann die Geschichten und wenn du weiter willst, wird der nächste Ort auf der Karte eingeblendet und du liest dann das nächste Kapitel dazu. Passt wunderbar. Wir könnten überlegen, ob wir das für die Buga tatsächlich auch so machen. Weil wenn der Content da ist vom Verlag, mal gucken, wie die auf sowas reagieren. Das wäre natürlich ein echter Hingucker. Wie gesagt, ein interessanter Beitrag auf dem Spiegel. Ist zwar so ein bisschen reißerisch, das erste Buch mit GPS-Daten überschrieben. Trifft nicht ganz so den Punkt, aber ist ein interessanter Ansatz und passt hier jetzt ganz gut.
Abgefahren. Mhm. Nee, also darauf, wie gesagt, wir wollten ja gerne eine georeferenzierte Buga. Mhm. Aber das hat die Buga, wie gesagt, interessiert sie nicht. Aber das wird jetzt über so hintenrum, das gefällt mir total gut. Und wir werden natürlich auch voll Guerilla-mäßig so Orte, die uns besonders schön erscheinen oder wo wir denken, dass der Blick besonders schön ist, die werden wir natürlich besonders kennzeichnen. Also wir werden nicht nur Tafeln vermessen, sondern wir werden schon gucken, wo wir die Leute haben wollen.
Ja.
Und wenn die dann da sind, können die davon ausgehen, dass es uns da am besten gefallen hat.
Allerdings.
Schön.
Mhm. Schön, finde ich übrigens auch eine Geschichte, die aus Bayern kommt. Und zwar hat Jens vom Geocaching-Blog einen schönen Beitrag dazu geschrieben. Unter dem bildverdächtigen Titel Jamins Topo hat ausgedient. Und zwar geht es darum, dass das Bayerische Landesvermessungsamt plant, beziehungsweise das schon so tut, OSM für einen Testzeitraum von 4 Monaten Luftaufnahmen von 10.000 Quadratmetern in der Oberpfalz zur Verfügung zu stellen, damit diese vektorisiert werden können, in die OSM-Datenbank aufgenommen werden können und nach diesem Versuchszeitraum durchaus plant, weitere Daten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, kostenfrei für OSM, was wieder dazu führt, dass ein paar weiße Flecken geschlossen werden.
Und Garmin wird so kotzen.
Sicherlich, aber andere werden natürlich auch nicht gerade hoch erfreut sein darüber, weil an Daten von Landesvermessungsämtern, glaube ich, hat nicht nur Garmin Interesse, sondern auch diverse weitere Kartenhersteller. Von daher finde ich das eine ganz spannende Geschichte. Da kann man sich nur wünschen, dass andere so einer Geschichte dann halt auch mal folgen und die Daten halt rausrücken, weil es ist ja nicht Eigentum eines Amtes, wenn man so will. Von daher kann man das der Gemeinschaft auch für so ein Projekt zur Verfügung stellen. Also finde ich ganz toll.
Ich habe gehört, dass sogar ein namhafter öffentlich-rechtlicher Sender gerade damit befasst, wie sie OpenStreetMap nutzen können. Mhm. Und zwar nicht irgendwie nur auf ihrer Internetseite, sondern auch intern. Mhm. Ne? Also Reporter fahren ja viel durch die Gegend und so. Mhm. Ne? Also da wird gerade massiv drüber nachgedacht, wie sie damit weiter umgehen.
Ja, den finde ich richtig gut. Also wir nutzen das auch in Projekten, dass wir halt OpenStreetMap-Daten verwenden, weil da, wo die da sind, nutze ich sie sehr gerne. Alleine schon, weil ich anderen Diensten weniger traue.
Lässt das die Policy zu?
Ja.
Ja, darf man also kommerziell die Daten benutzen?
Nee, nicht kommerziell. Also das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir nutzen sie halt in Projekten. Also hier so ein Kirchenverein, hätte ich fast gesagt, da aus dem, wie heißt das, Nordelbischen. Nutzt das halt, um irgendwie Beratungsstellen darzustellen und so.
Ja, so ist doch hübsch.
Das ist richtig klasse. Datenfutter für OpenStreetMap. Finde ich sehr gut.
Ich würde ja vorschlagen, da wir jetzt bei ungefähr 46 Minuten gelandet
darauf
sind und Marco schon so ganz still geworden ist, dass wir hiermit die A-Nummer für beendet erklären und uns massiv auf eine B-Nummer vorbereiten.
Mit diesem Vorschlag kann ich leben.
Dann sagen wir bis gleich.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Marco.
Tschüss.
So, Marco, kannst jetzt gehen.